Medizin und Gesundheit mit Dr. Christoph Lepprich.
Schönen Nachmittag, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Seit etwa 2-3 Jahren ist der Begriff in aller Munde und nicht nur in der Sportwelt. Faszientraining ist das Zauberwort. Da wird allerlei Wundersames gemunkelt. Sportverletzungen, die innerhalb kürzester Zeit wieder heilen. Oder jahrelang bestehende Bewegungseinschränkungen, die wie von Zauberhand berührt, plötzlich verschwinden. Allerdings soll die dafür verantwortliche Fasziendistorsion eine sehr schmerzhafte Behandlungsmethode sein. Nun denn, mehr Gründe brauchen wir nicht, um Sie bis ins letzte Detail zu diesem Thema zu informieren. Faszien sind Bindegewebe. Sie umhüllen und verbinden fast alle Strukturen des Organismus. Sie können sich das so vorstellen. Vor Ihnen steht Ihr Chef. Nun wird alles außer dem Fasziennetzwerk aus seinem Körper entfernt. Dann haben Sie ein milchig, weiß schimmerndes, exaktes 3D-Modell dieser Person vor sich stehen. Halt nur die bindegewebigen Anteile. Oder andersrum erklärt. Entfernen Sie aus einem Muskel alle Faszien, dann bleibt Zellpudding über. Carola Timmel, eine der beiden Kolleginnen, die diese Sendung gestaltet haben, vergleicht Faszien mit einer Netzstrumpfhose, die den ganzen Körper durchzieht und diesem Struktur verleiht. Damit klingt dieses Faszien-Ding irgendwie sexy, finden Sie nicht? Also los geht's. In 6 Kapiteln führen wir Sie durch eines der spannendsten Forschungsgebiete der Gegenwart. Begonnen hat die Geschichte vor weit über 100 Jahren. Eine Sendung von Michaela Endemann und Carola Timmel.
In der Osteopathie sind Faszien von Beginn weg schon Thema gewesen. Andrew Taylor Steele, ein amerikanischer Arzt, der die Osteopathie entwickelt hat, hat schon ganze Bücher über Faszien geschrieben und auch bei seinen Seziertätigkeiten entdeckt, dass dieses Gewebe eigentlich das Gewebe ist, das alles im Körper miteinander verbindet.
Christiane Hallers ist Osteopathin aus Gröbming in der Steiermark. Der angesprochene amerikanische Arzt Andrew Taylor Steele begründete diese Methode 1874. Die Osteopathie betrachtet den Körper ganzheitlich und stellt die Selbstheilungskräfte in den Mittelpunkt. Alle Strukturen können sich gegenseitig beeinflussen. Denn Knochen, Muskeln, Nerven, aber auch alle Organe sind in bindegewebige Strukturen eingehüllt, die ein Netzwerk bilden. Andreas Haas ist Physiotherapeut und Leiter der Massagefachschule Manus in Wien. Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Faszien.
Er war eigentlich der Erste, der Faszien als therapierelevante Struktur erkannt hat und in seinen Büchern sehr philosophisch darüber schreibt. Zum Beispiel Steele sagt, die Seele des Menschen wohnt in den Faszien. Aber es gibt viele andere, es gibt Ida Rolf zum Beispiel oder Elisabeth Dicke, die Begründerin der Bindegewebsmassage. Das heißt, da gibt es viele, die mit Thema Faszien sich viel auseinandergesetzt haben.
Elisabeth Dicke näherte sich dem Thema Faszien zunächst aus Eigeninteresse. Auf der Suche nach Linderung ihrer Durchblutungsstörungen in den Beinen stieß die deutsche Krankengymnastin auf eine Arbeit des englischen Neurologen Sir Henry Head, der die Beziehung zwischen Hautzonen und inneren Organen beschrieben hatte. Daraufhin entwickelte sie die Bindegewebsmassage, um diese Strukturen zu aktivieren und gleichzeitig bestimmte Organe anzuregen. Die amerikanische Biochemikerin Ida Rolf wiederum verfolgte den Ansatz der möglichst geraden Körperhaltung und der Italiener Luigi Stecco entwickelte ein Konzept der Faszienmanipulation, wo es um das Inbewegungbringen der tiefen Muskelfaszien geht. Die Bedeutung der Faszien nahm nicht immer einen so hohen Stellenwert ein.
Und wurde also gerade in alten Anatomiebüchern aus dem 19. Jahrhundert viel genauer dargestellt als in modernen Büchern. Da gehört zum Beispiel dazu Henry Gray aus London, Bougerie aus Frankreich, der einen sensationellen Anatomieatlas geschaffen hat, wo Faszien ein riesengroßes Thema sind. Wiener Anatom Tolt beschreibt in seinen Anatomiebüchern 1890 sehr viel über das Thema Faszien.
Im 20. Jahrhundert verschwanden die Faszien aus den Anatomieatlanten, denn man setzte den Fokus nunmehr auf die exakte Abbildung von Muskeln, Nerven, Knochen, Organen etc. Alle Strukturen, die von den Faszien umhüllt sind. Durch die moderne Forschung gewinnen die Faszien an Bedeutung und sind daher in den jüngsten Anatomieatlanten wieder zu finden. Mit Freude beobachten viele Osteopathen diese Entwicklung So auch Christiana Hallers.
Die Techniken, die in der Osteopathie angewandt werden, haben immer schon auf Faszien eingewirkt, Faszien behandelt, Faszien manipuliert, Faszien verändert. Insofern ist für uns das, was die Forschung jetzt zutage bringt, eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was wir schon in der manuellen Therapie auch erfahren haben.
In den letzten Jahren ist also unser Wissen über Anatomie, Physiologie, Morphologie sehr stark gewachsen. Aufbauend auf die Arbeiten von Andrew Taylor Still beschäftigen sich heute in zunehmendem Maße eine Reihe von Physiotherapeuten, Osteopathen und Wissenschaftlern, unter anderem Luigi Stecco oder Robert Schleip, mit dem Phänomen Faszien. Man spricht sogar davon, dass es sich bei diesem Gewebenetzwerk um das größte Sinnesorgan des Körpers handle.
Weil Faszien ganz stark durchsetzt sind von einem Netz von freien Nervenendigungen und zuständig sind für unsere Außenwahrnehmung, für die Eigenwahrnehmung und auch für die Wahrnehmung aus unseren Organen. Und damit eigentlich Faszien einen ganz wichtigen Aspekt spielen für das Selbstempfinden. Man nennt das heute diese Body Awareness. Wie nehme ich mich selbst wahr? Wie empfinde ich mich? Wie spüre ich meinen Körper? Und viel auch Schmerzempfinden, das aus dem Körper kommt, kann man eigentlich den Faszien zuordnen.
Faszien finden sich im Körper grob eingeteilt in drei Bereichen. Erstens, im Unterhautgewebe sorgen sie für Elastizität und Form. Zweitens, weit in der Tiefe umhüllen Faszien die Muskeln, Knochen, Blutgefäße und Nervenbahnen. Hier richtet sich ihr Aufbau nach ihren Aufgaben. Sehnenplatten, Bänder, Gelenkkapseln oder eben weiche Trennwände innerhalb von Muskeln. All das sind Faszien. Drittens, die sogenannten viszeralen Faszien umhüllen die inneren Organe mit einer Doppelschicht und sorgen damit für deren Gleitfähigkeit. Lungenfell, Bauchfell und Hirnhäute sind einige Beispiele dafür. Diese Bindegewebsart ist also vielseitig einsetzbar. Die Faszien in der Haut sind sehr anpassungsfähig und dehnbar. Denken Sie nur an den Zuwachs des Bauchumfangs bei einer Schwangerschaft. Am anderen Ende des Spektrums steht zum Beispiel die Achillessehne. Sie hält locker Zugkräfte von mehr als 1000 Kilogramm aus und weist daher nur das nötige Minimum an Elastizität auf. Gesunde und bewegliche Faszien sorgen für schmerzfreies Funktionieren des Körpers. Deformierte Faszien hingegen verursachen Schmerz und Entzündung. Die zentrale Frage lautet daher, was brauchen Faszien, um stabil und gesund zu bleiben, und welche Prozesse schädigen dieses Netzwerk?
Faszien sind ein Gewebe, die viel Bewegung brauchen, damit sie in ihrem korrekten Spannungszustand sind. Überall dort, wo Faszien über längeren Zeitraum ruhig gestellt werden, kommt es dazu, dass sich mehr Fasern bilden, dass Flüssigkeit sich verdichten und führt aber dann dazu, dass das Gewebe oder der Körperteil dort tatsächlich weniger bewegt werden kann, früher schmerzhaft ist. Und das ist das, wo man dann in einen Teufelskreis kommt, weil dann bewegt man sie noch weniger und dann versteift das Gewebe noch mehr und irgendwann geht dann gar nichts mehr.
Diese Prozesse sind an sich sinnvoll, denn die Folge eines Bewegungsmangels ist nun mal Muskelverlust. Quasi als Kompensation verdichten sich die Faszien, damit der Körper nicht an Stabilität verliert. Zu Schädigungen oder Entzündungen der Faszien kommt es häufig nach Traumen oder durch immer wiederkehrende Belastungen.
Ganz typisch ist dieser Mausfinger, wenn man mit hohen Wiederholungen, wenig Kraft, immer wieder die gleichen Bewegungen macht, wo es dann zu Fibrotisierung von Nerven- und Sehnengewebe kommt. Das führt zu vermehrter Reibung. Das Gewebe entzündet sich und dann eben Symptome auslösen können, wie Kompressionssyndrome, ganz klassisch gehört dazu Karpaldunnel-Syndrom oder in der Schulter der Impingement, die dann auch langfristig dort wieder die Beweglichkeit einschränken.
Phänomene dieser Art werden unter dem Fachbegriff Repetitive Strain Disorders zusammengefasst. Auf gut Deutsch Überlastungssyndrome aufgrund ständiger Bewegung. Auch das Fasziengewebe selbst kann sich verändern, indem zum Beispiel die Flüssigkeit zwischen den Faszienschichten eindickt.
Das passiert zum Beispiel bei langer Ruhe. Wenn man das Gewebe nicht bewegt, dann wird diese Körperflüssigkeit dickflüssiger, wird visköser und dadurch ist es so, dass die faszialen Schichten dann wie aufeinander kleben. Und diese Verklebung nennt man eigentlich mit dem Fachausdruck Adhäsion. Dann kennen wir Pathologien, die die faserigen Bestandteile betreffen. Da gehören zum Beispiel dazu Fibrosen oder Vernarbungen. Das ist dann, wenn sich Fasern im Bindegewebe vermehren. Das passiert zum Beispiel in der Wundheilung und dann wird das Gewebe dort viel fester, wird dichter und bildet ein stabiles Gebiet dort, um die Verletzung zu schützen und Heilung zu ermöglichen.
Der Körper verfügt also über eine Menge Möglichkeiten, um geschädigtes, verletztes oder entzündetes Gewebe ausheilen zu lassen und das Gebiet rund um die Verletzung zu stabilisieren. Dies aber zu Lasten der Faszien, wenn die zugrunde liegende Ursache nicht behandelt wird.
Das Wichtige ist, dass nach der primären Stabilisierung wiederum ein Abbau des überschüssigen Kollagens erfolgt. Das heißt, das Bindegewebe, das sich dort vermehrt gebildet hat, muss ab der dritten, vierten Woche über einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten bis hin zu 6 Monaten wieder abgebaut werden. Und dieser Abbau erfolgt nur dann, wenn wir dort einen Bewegungsreiz hin haben.
Zu lange Phasen der Ruhigstellung wirken sich also keineswegs positiv auf die verletzte Region aus. Ob Massage, Physiotherapie oder Osteopathie, eine Arbeit am Körper ohne Miteinbeziehung der Faszien ist schlicht und einfach nicht möglich.
Das, was wir gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir Faszien nicht nur mitbehandeln können, sondern eben auch durch spezielle Techniken dieses Gewebe gezielt ansprechen können und auch erkennen können, ob Einschränkungen in faszialen Gewebe liegen. Das Ziel der Therapie ist letztlich immer dort, Beweglichkeit wiederherzustellen.
Wie kommt man nun therapeutisch an diese Bündel verletzter Kollagenfasern heran? Antworten auf diese Fragen bieten unter anderem Myofascial Release oder Rolfing. Diese Verfahren zielen darauf ab, deformierte Faszien wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen. Ein besonders interessantes Konzept entwickelte Stephen Typaldos in den 1990er Jahren. Das Faszien-Distorsionsmodell, kurz FDM. Typaldos war Notfallmediziner, Stichwort Emergency Room, und Osteopath. Er suchte nach Grifftechniken, die eine möglichst rasche Diagnose ganz ohne Computertomographie ermöglichen. Die Effektivität seiner Methode führte zu deren rascher Verbreitung in den USA. Stephen Typaldos verstarb noch in jungen Jahren, 2006, an einem Herzinfarkt.
Seine Innovation teilt sich in einige wenige Errungenschaften. Das eine ist, dass er im Gegensatz zu anderen vor ihm und nach ihm nicht an den Mitteln, an den Maßnahmen getüftelt hat, sondern an den Diagnosen.
Dr. Georg Harrer ist Arzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin. 2001 hielt er als zunächst einziger von Stephen Typaldos beauftragter Lehrender die ersten Faszien-Distorsionskurse im europäischen Raum.
Und er hat gesagt, unsere Diagnosen sind schlecht. Wir müssen zu anderen Diagnosen kommen. Also jetzt zum Beispiel Abnützung von Abrieb von Gelenken ist eine Diagnose, die nicht hilft. Also kann man nichts machen. Oder Verspannung oder ein geklemmter Nerv oder wie das immer genannt wird, womit Leute in die Notaufnahme kommen, sind keine guten, brauchbaren Diagnosen, auf denen man dann Therapien aufbauen kann.
Die Verdienste seines Lehrers Stephen Typaldos liegen darin, dass dieser seine Patienten genauestens über die Art der Beschwerden und über etwaige Maßnahmen, die in der Vergangenheit geholfen hatten, befragte. Durch unzählige Patientengespräche und Beobachtung ist er letztendlich eigentlich zufällig auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gekommen, die Faszie.
Und er hat sich gedacht, na gut, in der Faszie sitzen auch alle Schmerzsensoren und möglicherweise sind Verformungen dieser Faszie, Verdrehungen, Verknitterungen, Einklemmungen die Ursache für die Beschwerden meiner Patienten.
Stephen Typaldos beobachtete 6 verschiedene Verformungen. Bei einem Kreuzbandriss etwa handelt es sich meist um eine Verdrehung der Faszien. Bei chronischen Schmerzzuständen sind Fasziengewebe oft verklebt. Er fand heraus, dass jede dieser 6 Fasziendistorsionen speziell behandelt werden muss. An eine Verdrehung der Faszie muss also anders herangegangen werden als etwa an eine Einklemmung oder an eine Faszienfläche, die ihre Gleitfähigkeit verloren hat.
Und da ist Typaldos etwas aufgefallen, was vermutlich noch niemandem vorher in dieser Form aufgefallen ist, dass die Beschreibung der Patienten, wie sie mit ihren Händen zum Beispiel darauf hindeuten, wo es ihnen wehtut oder wie sie da herumfummeln an ihrer Schulter oder an ihrem Knie, ist nicht zufällig, sondern ganz spezifisch. Und ähnlich wie in der angewandten Verhaltensforschung, wo man also bei Tieren zum Beispiel gewisses Verhalten wie Balzverhalten oder Jagdverhalten oder Revierterritorialverteidigung erkennen kann an unterschiedlichem Verhalten, hat er dieses Patientenverhalten analysiert. Und das hat noch nie vorher jemand gemacht.
Stephen Dupaldos ist es gelungen, die Gestik seiner Patienten bei der Symptombeschreibung genau zuzuordnen. Schilderungen wie etwa »Da kribbelt es immer so« in Verbindung mit wischenden Bewegungen der Handfläche an der betroffenen Hautstelle weisen auf eine Verdrehung der Faszie hin. Typische Anwendungsgebiete des Fasziendistorsionsmodells sind akute Schmerzen durch Verstauchung, Hexenschuss, Sportverletzungen, Rücken-, Kreuz- und Schulterschmerzen. Die Therapie erfolgt durch spezifische Handgriffe. Teilweise wird mit starkem Krafteinsatz auf bestimmte Punkte oder Bahnen gedrückt. Andere Distorsionen werden durch Auseinanderziehen oder Kompression im Bereich von Gelenken manipuliert. Die Omnipräsenz der Faszien im Körper führt zu folgender ganz zentraler Überlegung, sagt Georg Harrer.
Wer behandelt Faszie? Dazu muss man sich mal die Frage stellen, wer behandelt nicht Faszie? Ein Gewebe, das alles durchzieht. Es gibt keine Stelle im Körper, wo wir keine Faszie finden, außer im Inneren von Organen, da ist sie kaum vorhanden. Also im Inneren der Leber oder im Inneren der Niere finden wir eher Parenchym, also anderes Gewebe, nicht das faserige Bindegewebe. Überall anders und vor allem zwischen den Organen finden wir ganz viel von dieser Fasziengewebe. Und jeder, der hier irgendeine Behandlung macht, wird eine Wirkung auf die Faszie erzielen.
Gerade aus diesem Grund wünscht sich Georg Harrer, dass seine Kollegenschaft ihr Augenmerk mehr auf die Funktionsweise der Faszien richtet, insbesondere in der Chirurgie.
Also ich nehme ein Beispiel. Wenn man den Blinddarm herausnimmt, muss man durch viele Schichten von Faszie durch, ja, muss Faszie durchtrennen, sie anschließend wieder zusammennähen und am Schluss die Wundheilung, die auch in der Faszie in großem Maße stattfindet, abwarten, bis man von einer Heilung sprechen kann. Also natürlich kann man auch Operationen abwandeln und sie fasziengerechter machen. In vielen Fällen hat die Chirurgie das schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte gemacht, indem sie sich bei ihren operativen Zugängen in der Schnittausrichtung in der Regel an den Faserverlauf der Faszie hält und nicht quer zur Faszie schneidet. Das hat sich bewährt.
Diesen Ansatz weiter zu verfolgen, würde den Erfolg von Operationen sicher erhöhen, meint der Mediziner. Aber nicht nur die Operation selbst, sondern auch der Umgang mit Faszien nach operativen Eingriffen sei von großer Bedeutung.
Ich habe viele Patienten, die nach Operationen zu mir kommen. Teilweise, weil ihre Beschwerden durch die Operation nicht oder wenig gebessert wurden. Teilweise, weil neue Beschwerden aufgetreten sind, die vorher nicht bestanden haben und die Chirurgie darauf keine Antworten gefunden hat. Meine Vorstellung davon ist, dass es in der postoperativen Rückstellung liegt. Also die Faszie, wenn sie heilt, braucht Information, wie es werden soll. Und diese Information ist Bewegung. Also nur in der Bewegung kann die Faszie so heilen, wie sie später funktionell sein soll. Wenn sie in Ruhe ausheilt, entstehen Verbindungen, die eigentlich das Bewegen hindern.
Aus eigener Erfahrung kann ich bezeugen. Die Behandlung ist ziemlich schmerzhaft, aber sehr wirksam. Dr. Georg Harrer hat mittlerweile viele Ärztinnen und Physiotherapeuten ausgebildet. Eine Liste finden Sie natürlich auf unserer Homepage. Und er hat 2011 in Burkina Faso aus naheliegenden Gründen, dort gibt es nur wenige moderne Diagnose- und Therapieangebote, eine afrikanische Schwestergesellschaft gegründet. Nun, erst seit knapp einem Jahrzehnt kommt auch die Faszienforschung so richtig in die Gänge. Einer, der auf diesem spannenden Gebiet tätig ist, ist der Humanbiologe, Psychologe, Feldenkreislehrer und Rolfing-Experte Robert Schleip. Der an der Universität Ulm tätige Wissenschaftler gilt als der Pionier der Faszienforschung. Er leitet seit 2003 eine Arbeitsgruppe, die wissenschaftliche Studien durchführt. Er versucht herauszufinden, welche Bedeutung das Fasziennetzwerk als Sinnesorgan für Tiefensensibilität hat. Eine komplexe Sinneswahrnehmung, mit welcher der Körper das Gehirn über Position und Aktivitätszustand von Gelenken, Muskeln und Sehnen informiert. Unter den ersten bahnbrechenden Erkenntnissen war die Entdeckung, dass Bindegewebe auf Stressbotenstoffe reagieren. Faszien ziehen sich unter Stress zusammen und es kommt zu Verhärtungen in diesen Strukturen. Um diesen Prozess messbar zu machen, wird ein sogenannter Ultraschall-Elastograph eingesetzt. Mit diesem kann Dicke, Beweglichkeit und Steifheit von Faszien gemessen werden. Am Beispiel von Rückenschmerz konnte erstmals belegt werden, dass sie sich durch manuelle Behandlungen verändern.
Und es zeigt sich, beim Vorwärtsbeugen müsste die Rückenfaszie wie ein Hemd auf der Haut, müsste die ein paar Millimeter verrutschen, also eine Scherbewegung zeigen, gegenüber der darunterliegenden Muskulatur. Und das tut sie beim Gesunden, aber beim Rückenschmerzpatienten nicht. Und da haben wir jetzt eine schöne Studie abgeschlossen, wo man mit der Hartschaumrolle, Foam Roll im Englischen, im Deutschen sagt man jetzt immer mehr Faszienrolle dazu. Das war eine Studie an der Universität Osnabrück, die wir mitbetreut haben, dass man durch tägliche Behandlungen auf dieser Faszienrolle die Verklebtheit von der Lendenfaszie deutlich steigern kann. Und das ist natürlich hochinteressant für das Thema Rückenschmerz.
Derzeit ist die Ultraschallelastographie noch allzu sehr davon abhängig, wer das Gerät bedient. Daher hoffen die Forscher, eine einfache Methode zu finden, wo Untersucher unabhängig in Pascal gemessen werden kann. Pascal ist eine Einheit für Steifigkeit, die in etwa das misst, was der Osteopath beim Tasten empfindet. Also wo er beispielsweise sagt, diese Stelle ist etwas weicher und jene Stelle elastischer, federnder.
Wir haben jetzt zusammen mit Kollegen an der Universität Chemnitz einen digitalen Tastfinger entwickelt. Das ist also nicht Ultraschall, sondern das ist ein mechanisches System, wo man ins Gewebe hereindrückt, so wie mit einem Finger. Das ist ein digitaler Taststab. Und dann misst man, wie viel Härte, wie viel Widerstand leistet der Teig oder das Gewebe oder wo immer man reindrückt, pro Millimeter Eindruckbewegung. Das kann man auch mit Schaumstoffen machen oder mit anderen Geweben. Und das macht man praktisch mit der Lendenfaszie. Und man misst auch, wie schnell federt die zurück.
Das neue Gerät, das in den nächsten Monaten Fachleuten zur Verfügung gestellt werden soll, heißt Indent Pro und beschreibt das, was es kann. Indentation bedeutet nämlich Eindrücken und in diesem Falle geht es um eine Eindruckbewegung ins Gewebe.
Wir können die elastische Speicherkapazität messen. Das will man zum Beispiel in den Beinfaszien haben und in der Achillessehne, damit wir elastisch hüpfen können. Und da drückt man ins Gewebe rein und misst, wie schnell, wie elastisch federt das zurück. Ist das wie ein Stück träger Teig oder ist das wie ein Hartgummiball? Und in Beinen will man Faszien wie Hartgummibälle haben und nicht wie ein träger Teig.
Interessant im Zusammenhang mit Sport und Faszien ist übrigens auch eine aktuelle italienische Studie. Robert Schleip.
Also aktuell zum Beispiel, erst in den letzten Wochen, hat die Forschergruppe an der Universität Padua um Carla Stecco, die haben Hormonrezeptoren an den Bindegewebszellen identifiziert. Und das hat man zwar vermutet, weil man wusste, dass zum Beispiel Östrogen die Bindegewebsfestigkeit beeinflussen kann. Aber das war jetzt eben ganz spannend, wirklich zu gucken. Da gibt es Bindegewebszellen, die also Kollagen zum Beispiel produzieren. Die haben diese Rezeptoren und wieder andere, die haben die nicht. Zum Beispiel für Östrogen oder für Relaxin. Relaxin ist so ein Entspannungshormon, das produziert die Frau um die Schwangerschaft herum. Und damit kann man jetzt natürlich herrliche Forschungen machen.
Bei Frauen ist das Verletzungsrisiko in den Tagen rund um den Eisprung wesentlich größer, da die Östrogendichte im Bindegewebe höher ist. Dies sei von sportlich hoher Relevanz, sagt Robert Schleip. Idealerweise würde man also Spitzenbelastungen nur an jenen Tagen ansetzen, wo der Östrogenspiegel nicht so hoch ist. Doch wie verändert sich eigentlich die Faszie mit dem Östrogenspiegel?
Die wird weicher, also die Stiffness, die Steifigkeit ist herabgesetzt und das ist vor allen Dingen beim Kniegelenk. Also gerade die Volleyball- oder Basketballspielerinnen, die landen schon mal auf einem unebenen Boden und da muss man dann sehr aufpassen, dass man nicht in eine X-Bein-Stellung von Bruchteil von einer Sekunde zu weit rein federt beim Landen, sonst führt es ganz leicht zu bänderartigen Zerrverletzungen. Und wenn da eben das Bindegewebe um das Kniegelenk etwas straffer ist, so wie ein straffer Strumpf, der da drumherum liegt, dann knickt man nicht so weit ein, wenn man jetzt zum Beispiel landet auf einem Bein.
Wie am Beginn der Sendung erwähnt, das Konzept der Beeinflussung von Faszien entstand in der Osteopathie. Diese Disziplin geht davon aus, dass auf den Körper einwirkende Kräfte im Bindegewebe gespeichert werden. In der Folge kann es zu Auswirkungen auf den Zustand von Zellen und weitergedacht zu Veränderungen des Gehirns, ja des ganzen Körpers kommen. So eine der Arbeitshypothesen der Osteopathie. Neue Erkenntnisse weisen darauf hin, dass es eine Art Gewebeerinnerung gibt, die eng mit unseren Faszien verknüpft ist. Und so können unvermutet Probleme auftauchen, deren Ursprung lange zurückliegt.
Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Auffahrunfall und wollten noch stark bremsen, dann kann es sein, dass Sie durch dieses starke Bremsen, das Sie probiert haben und das aber nicht zum Ziel geführt hat, dann über die Jahre trotzdem eine Überspannung oder eine Bewegungseinschränkung im Sprunggelenk entwickeln.
Die Osteopathin Christina Hallers ist mit Situationen dieser Art ständig konfrontiert. Was steckt dahinter, wenn bei einer Person 30 Jahre nach einem Unfall plötzlich massive Beschwerden im Knie auftreten? Handelt es sich wirklich nur um Abnützungserscheinungen? Faszien sind ja von unzähligen Nervenendigungen durchdrungen, welche jeden noch so kleinen Reiz, ob Kälte, Hitze, Berührung, aber auch Überdehnung wie bei einem Unfall, direkt ans Gehirn weiterleiten. Der Fachbegriff dafür ist Interozeption. Die erste Verarbeitung erfolgt im limbischen System unseres Gehirns.
In diesem limbischen System gibt es einen Teil, der heißt Insula. Und in dieser Insula gibt es eine Landkarte von unserem Körper, wo jedes Erlebnis, das dieser Körperteil macht, auch dort abgespeichert wird. Und wenn das jetzt ein sehr traumatisches oder sehr starkes Erlebnis war, dann kann es sein, dass das dort oben in unserer Insula mit einer starken Spannung zum Beispiel so abgespeichert wird und dass diese Spannung im Körper dann erhalten bleibt, weil dieses Erlebnis so beeindruckend war im wahrsten Sinn des Wortes.
Nun, natürlich führt nicht jeder Sturz, jede Verletzung zu so einem starken Trauma und verfestigt sich im Gehirn. Kinder würden sonst niemals gehen lernen. Bis das endlich funktioniert, stürzen sie ja tausende Male. Wichtig ist Christina Hallers, es geht nicht darum, ein Trauma in seiner ganzen Intensität nochmals zu durchleben. Die Osteopathie arbeitet vielmehr mit minimalen Impulsen. Beobachter könnten sogar den Eindruck gewinnen, sie mache eigentlich gar nichts, schmunzelt Hallers. Die Faszien aber nehmen noch so zarte Impulse auf.
Faszien reagieren ja auf ganz feine Druckunterschiede, auf ganz feine Impulse mit piezoelektrischem Effekt. Das heißt, wenn ich einen Druck ins Gewebe gebe, ändert sich die elektromagnetische Spannung im Kollagen. Und das ist messbar. Also da kann man inzwischen wirklich nachvollziehen, warum manche Techniken einfach wirklich greifen.
Christina Hallers arbeitet auch mit der sogenannten faszialen Manipulation. Diese beruht auf den seit 40 Jahren sich ständig entwickelnden Erkenntnissen der Familie Stecco aus Italien, insbesondere auf jenen von Luigi Stecco. Bis heute forschen auch seine Kinder Carla und Antonio Stecco an dieser Methode, die für ein ganzheitliches biomechanisches Modell steht. Diese Strategie kann sowohl von Ärzten als auch von Physiotherapeuten und eben auch von Osteopathen nach einer speziellen Ausbildung angewandt werden.
Es gibt in den Faszien Punkte, wo ganz viele Schichten kreuzen und wo es auch Verbindungen in die Tiefe gibt zu den Knochen. Und diese Punkte sind interessanterweise meistens an den Stellen, wo auch Akupunkturpunkte liegen. Und die dürften in der Bewegungskoordination eine sehr entscheidende Rolle spielen.
Mittels Druck und Reibung dieser Punkte abseits der betroffenen Gelenke gelang es Luigi Stecco, diese wieder beweglich zu machen. Zwangsläufig denkt man hier an östliche Heilkunst. Und in der Tat ähnelt das Stecco-Konzept dem Meridiansystem.
Wenn man nur diese Punkte betrachtet, da sieht man jetzt, dass es direkte Verbindungen zum Beispiel von der Ferse in die Wade bis rauf zum Becken gibt, die man an einem Kollagenstrang sozusagen nachvollziehen kann. Diese Faszien verbinden diese einzelnen Körperteile. Und das macht dann logisch, warum eine Ferse, die beim Umknöcheln schlecht steht, in Folge dann zu Rückenschmerzen führt und der Körper da ausgleichen muss und irgendwann der Schmerz entsteht.
Christina Haller setzt die fasziale Manipulation zum Beispiel immer dann ein, wenn es um diffuse Schmerzbilder geht, die mit der Schulmedizin nicht oder nur schlecht behandelbar sind, wie zum Beispiel Knieschmerzen bei Mädchen im Wachstum.
Das ist ein Krankheitsbild, das sehr häufig ist, wo die Schulmedizin primär konservativ versucht, über Training eine Verbesserung herzustellen. In der Faszialmanipulation würde man da jetzt Punkte suchen, die die Kniekoordination speziell beeinflussen, ebenso Faszienpunkte. Und wenn man die dann löst über diese fasziale Manipulation, dann verschwinden sehr oft diese Knieschmerzen.
Wie kann man nun seine Faszien fit halten? Auch dafür gibt es mittlerweile etliche Methoden. Facial Fitness etwa, also Faszientraining. Dass dies nicht immer wehtun muss, sondern ganz einfach auch in den Alltag integrierbar ist, zeigt unser letzter Beitrag. Faszientraining ist ein Begriff, der in der Physiotherapie und Sportwissenschaft verwendet wird. Es geht um Übungen, die Belastbarkeit, elastische Dehnfähigkeit und optimale Speicherfähigkeit von Faszien erhöhen. Außerdem wird die Tiefenwahrnehmung geschult. Kurzum, Das sind ganz schön viele Bereiche, die beim Faszientraining berücksichtigt werden wollen.
Meine beiden Beine liegen auf der Rolle und dann stütze ich mich auf meinen Händen hoch und ich rolle jetzt gerade meine Wade. Das ist gerade so eine kleine Problemstelle von mir.
Andreas Lichtenwörter ist Physiotherapeut in der Sportordination im 9. Bezirk in Wien und seit 8 Jahren Triathlet. Unter seiner Wade liegt die sogenannte Black Roll, eine schwarze Schaumstoffrolle.
Und wenn ich eben zwischendurch immer wieder schmerzhaftere Stellen finde, dann bleibe ich an der Stelle. Und wenn ich das Gefühl habe, der Schmerz lässt nach und es ist angenehmer, dann gehe ich einfach wieder ein Stück weiter. Das ist gut und man merkt, dass das ganze Gewebe wieder geschmeidiger wird.
Andreas Lichtenwörter nutzt diese Art der Faszienarbeit vorwiegend nach dem Ausdauer- und Krafttraining. Julia Haberzettel ist Leiterin des Bereichs Physiotherapie in der Sportordination in Wien und beschäftigt sich seit fast 10 Jahren mit dem Thema Faszien. Außerdem betreut sie auch ihren Kollegen Andreas. Auch die bereits überall in unterschiedlichen Härtegraden erhältlichen Faszienrollen gehören zu ihrem Programm.
Fast jeder Sportler spricht mich darauf an, jeder kennt es, jeder hat es zu Hause. Und mit den Rollen verbessere ich die Gleitfähigkeit der Faszie, ich verbessere den Stoffwechsel. Die anderen Aspekte des Faszientrainings, das Schulen der Körperwahrnehmung, diese elastische Komponente, die sie hat, diese Rückfederungskomponente, die werde ich durch das Rollen mit der Faszie nicht beeinflussen.
Es gibt zwar mittlerweile schon ganz gute Videoanleitungen für das Training, so Julia Haberzettel. Allerdings bietet ein umfassendes Faszientraining mehr als diese Rollen an. Doch wie trainiert man nun die Schulung der Körperwahrnehmung, die Rückfederungseigenschaften und Kraftspeicherfähigkeit der Faszien?
Das sind federnde, wippende Bewegungen, Sprünge, Wurfbewegungen. Es sind langsame, fließende Bewegungen. Viele Bereiche des Körpers werden damit einbezogen, um möglichst den Gesamtbereich des Fasziensystems auch zu erreichen.
Was ja noch vor einiger Zeit in Sportkreisen verpönt war, wird heute durch die Faszienforschung bestätigt. Wippende Bewegungen beim Dehnen zum Beispiel sind stark im Kommen und sorgen dafür, dass Faszien elastisch bleiben.
Es ist auch definitiv so, dass viele Aspekte vom Faszientraining in gewissen Sportarten schon sehr, sehr gut vorhanden sind. Das ist zum Beispiel Kampfsport, Tanzsport, Yoga, Wurfsportarten. Man weiß nur jetzt besser, warum man das so macht. Ein Speerwerfer zum Beispiel, der eine Ausholbewegung macht, um dann Schnelligkeit und Kraft miteinander kombinieren zu können und den Speer so weit wie möglich zu werfen, der verwendet viel mehr sein Fasziensystem als seine Muskulatur. Das ist Faszientraining und war schon immer Faszientraining.
Und diese Übungen müssen auch nicht unbedingt wehtun, wie oft jene, die mit der Faszienrolle durchgeführt werden. Julia Haberzettel zeigt nun ihrem Kollegen Andreas Lichtenwörter, der für den Triathlon trainiert, eine einfache Übung, die sie auch zu Hause schnell mal zwischendurch nachmachen können.
Du stellst dich ungefähr eine Armbreit vor eine Wand, benutzt deine Bauchmuskulatur, sodass du nicht ins Hohlkreuz fallst und jetzt lass dich Richtung Wand fallen und stützt dich schnell mit den Armen ab und genau, stoß dich wieder nach hinten in die Standposition ab.
Das fühlt sich gut an, aktivierend. Es ist auch eine koordinative Herausforderung, aber es ist mobilisierend und gleichzeitig auch stabilisierend für den Körper.
Wichtig zu erwähnen, wie auch bei allen anderen Sportarten, akute Verletzungen und nicht ausreichend abgeklärte Beschwerden des Bewegungsapparates sind Kontraindikationen für noch so einfach erscheinende Übungen und auch für die Arbeit mit der Faszienrolle. Faszientraining kann laut Experten zwar kein Kraft- oder Ausdauertraining ersetzen, es kann es aber sinnvoll ergänzen und uns sogar vor Verletzungen schützen. Dennoch sollte man vom Faszientraining keine Wunder in kurzer Zeit erwarten.
Ich mache durch das Faszientraining die Faszie selbst fester, dehnbarer, belastbarer, gleitfähiger. Was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass die Adaptation im Bindegewebe langsamer läuft als im Muskelgewebe. Und es dauert 6 Monate bis zu 2 Jahren, bis sich das Fasziensystem wirklich komplett umgestellt hat und man zum Beispiel an seiner eigenen Körperform große Fortschritte sieht.
Wir dürfen schon auf die nächsten Erkenntnisse gespannt sein. Die Faszien scheinen sowas wie ein Missing Link für viele Rätsel in der Medizin zu sein. Wenn ein Chirurg mit derselben Methode 10 Personen am Knie operiert, wird das Resultat nur in wenigen Fällen ident sein. Auch zu dem alten Streitthema, ob und wie sanfte Heilverfahren auf den Organismus wirken, könnten sich ganz neue Sichtweisen eröffnen. Dabei denke ich an Massagen ganz allgemein, aber auch Akupunktur, an regulative Verfahren wie Kneipen und wer weiß, was wir in 10 Jahren über die auch von mir belächelte Methode des Schröpfens wissen werden. Damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Wie üblich finden Sie eine Vielzahl von Informationen auf unserer Homepage oe1.orf.at/radiodoktor. Unter 01 5017 371 erreichen Sie das Ö1-Service. Ich verabschiede mich im Namen von Michaela Endemann und Carola Timmel, die diese Sendung gestaltet haben, und im Namen von Nora Kirchschlager Redaktion. Christoph Lepprich wünscht Ihnen eine angenehme, hoffentlich frühlingshafte Osterwoche.